In der letzten Predigt haben wir zusammen angeschaut, was der Josua ausgezeichnet hat. Und heute möchten wir noch einmal kurz auf die 5 Aspekte eingehen und dann weiterfahren in dieser Serie über Josua. Wir haben letztes Mal gesehen, ein Aspekt, eine Eigenschaft von Josua war, dass er ein entschlossener Kämpfer und Heerführer war. Wir sehen das vor allem in der Schlacht gegen die Amalekiter. Und wir haben auch angeschaut, wie der Mose mit dem Aaron und dem Hur Fürbitte da hat für Josua und seine Kämpfer. Und wie wichtig das auch in einem Chor die Aufgabe ist von der Fürbitte. Ein zweiter Punkt, der Josua war seit seiner Jugend ein Diener von Mose. Und wir haben uns daran erinnert, dass auch wir immer wieder die Haltung sollen haben von einem Diener, wie es auch Jesus Christus uns vorgelebt hat. Dann ein dritter Punkt. Der Josua hat in der Gegenwart Gottes gelebt. Wir lesen im 2. Mose 33,11, wie der Mose immer wieder in die Stiftshütte gegangen ist und dann mit Gott geredet hat, wie ein Freund mit seinem Freund redet, von Angesicht zu Angesicht. Und wie er dann aber zurück ins Lager gegangen ist. Und es heisst im gleichen Satz, aber der Josua, der Sohn von Nun, hat die Stiftshütte nicht verlassen. Also da einfach eine Vorbereitung auch für spätere Siege und die Erinnerung, dass auch wir immer wieder in der Gegenwart Gottes sollen leben, sollen sein und von dort auch alle zukünftigen Siege entschieden werden. Ein vierter Punkt, der Josua hat von Mose einen neuen Namen und somit eine neue Identität bekommen. Und zwar war das kurz bevor sie ausgeschickt worden sind, um das verheißene Land auszukundschaften. Der Josua hat eigentlich Hoshea geheissen und der Mose hat ihn dann neu umtauft in den Namen Josua oder auf Hebräisch Yeshua, was bedeutet Gott rettet. Und wir haben gesehen, dass viele Bibelausleger in diesem Josua, in diesem Yeshua, ein Vorläufer, ein unvollkommener Prototyp, könnte man sagen, gesehen von dem zweiten vollkommenen Yeshua, Jesus Christus. Er, der wird für uns den Sieg erringen über Tod und Sünde am Kreuz von Golgatha und er, der uns auch wird, in die ewige Heimat hineinführen und wo jetzt uns schon vorausgegangen ist, um uns eine Wohnung parat zu machen. Der 5. Punkt, den wir zusammen angeschaut haben, der Josua war ein Kundschafter voller Glauben. Er und der Kaleb haben das Gleiche gesehen wie die anderen 10 Kundschafter, aber sie haben nicht nur mit physischen Augen gesehen, sondern sie haben mit geistlichen Augen gesehen. Und sie haben den Bericht gemacht und sie haben gesagt, Gott wird uns das Land in unsere Hände geben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und da also auch die Erinnerung immer wieder mit geistlichen Augen zu sehen. Im Vers 3 vom 1. Kapitel, da heisst es, dass Gott zum Josua sagt, ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Mit diesem Vers haben wir uns daran erinnert, dass das Wort Gottes voll ist mit seinen Zusagen, so wie geschenktes Land. Aber dass es an uns ist, das Land zu betreten, also in Anspruch nehmen und empfangen. Und an diesem Punkt möchte ich weiterfahren und einfach einen Gedanken weitergeben, wenn wir jetzt den Josua 1, 10, die Verse 10 bis 16 zusammenlesen. Da heisst es, darauf befahl Josua den Anführern Israels, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Dann sagt ihr zu den Stämmen Ruben und Gad und dem halben Stamm Manasse, denkt daran, was euch Mose, der Diener des Herrn, gesagt hat. Der Herr, euer Gott, schenkt euch Frieden und gibt euch dieses Land. Eure Frauen, Kinder und euer Vieh können hier auf der Ostseite des Jordan in dem Land bleiben, das Mose euch gab. Eure Krieger aber sollen sich bewaffnen und den übrigen Stämmen über den Jordan vorangehen. Helft ihnen und bleibt an ihrer Seite, bis der Herr auch ihnen Frieden schenkt, wie er ihn euch gegeben hat, bis auch sie das Land eingenommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Erst dann dürft ihr hierher ans Ostufer des Jordan zurückkehren, in das Land, das euch Mose, der Diener des Herrn, zugewiesen hat. Sie antworteten: Wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast, und hingehen, wohin du uns schickst. Wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. Möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose war. Wer sich gegen dein Wort auflehnt und den Anweisungen, die du uns gegeben hast, nicht vollständig gehorcht, soll mit dem Tod bestraft werden. Sei stark und mutig. Die Vorgeschichte von diesen Versen lesen wir im 5. Mose 3 ab dem Vers 18. Da kommen die Stämme Ruben und Gad, sowie der halbe Stamm Manasse zu Mose und beten ihn, dass sie schon im Osten vom Jordan dürfen sich niederlassen. Dort war es sehr fruchtbares Land und es hat sich sehr gut geeignet als Weideland. Da möchte ich nur ganz kurz eine Klammer auftun. Die 12 Söhne von Jakob, wo ja später der umtauft worden ist, nach seinem Kampf mit dem Engel am Jabok in Israel. Er hatte eben die 12 Söhne gehabt und das waren die späteren Stämme von Israel. Ausser dem Stamm Levi, die haben kein eigenes Land bekommen, weil die Leviten sind als Priesterschaft eingesetzt worden. Und sie haben 48 Wohnstädte bekommen und haben von den anderen Israeliten der 10. Zelt bekommen. Und von ihnen heisst es, dass Gott ihnen gesagt hat: Ich werden euer Erbteil sein. Auch der Josef hat kein eigenes Stammesland bekommen, sondern seine 2 Söhne, der Ephraim und Manasse, die der Israel kurz vor seinem Tod noch adoptiert hat, als seine eigenen Söhne. Und darum also der Ephraim und Manasse, die als Halbstamm zum Volk Israel dazugehören. Und da ist die Klammer auch wieder zu. Der Mose hat auf diese Anfrage seine Zustimmung gegeben, aber er hat eine Bedingung gestellt. Sie mussten den anderen Stämmen von ihrem Volk helfen, ins versprochene Land einzuziehen und es mit ihnen müssen erobern, sogar vor ihnen in Krieg ziehen. Erst nach der Eroberung des Landes durften sie ihre Heimat zurückkehren. Und wir lesen das dann auch in Josua 22, dass die 3 Stämme ihr Versprechen eingehalten haben und dass sie erst nachdem ihre Stammesbrüder ihr Land westlich vom Jordan eingenommen haben, dass sie zurückgekehrt sind und sich östlich vom Jordan niedergelassen haben. Zu diesem Abschnitt möchte ich einen Gedanken weitergeben, der mir wichtig geworden ist bei der Vorbereitung dieser Predigt. Wir haben es gesehen, wir sind einerseits gerufen und immer wieder ermutigt, dass wir ganz persönlich Gottes Verheißungen dürfen einnehmen und annehmen und eben wie auf das Land treten. Aber, und das sehen wir hier in diesem Abschnitt, wie die 3 Stämme von Israel den Auftrag hatten, mit ihren Stammesbrüdern ihr Land einzunehmen, so glaube ich, dass da auch eine geistliche Wahrheit sichtbar wird, dass auch wir immer wieder aufgerufen sind, dass unsere Stammesbrüder, unsere Geschwister im Glauben, ihr Land dürfen einnehmen. Und dass sind wir gefragt, durch unsere Fürbitte, durch unsere Ermutigung und manchmal auch durch unsere ganz praktische Begleitung, dass wir dürfen eben Menschen an der Hand nehmen, ihnen vorangehen und dazu beitragen, dass sie ihr persönliches, verheißenes Land dürfen einnehmen. Also da einerseits die Ermutigung, Gottes Verheißungen in Anspruch zu nehmen für uns persönlich, aber auch den Auftrag, den wir füreinander haben. Und da möchte ich das erste Kapitel abschließen und wir möchten zum zweiten Kapitel kommen vom Buch Josua. Ein Kapitel, das sehr bekannt ist, aber wo ich auch glaube, dass ganz, ganz viel auch Tiefe drinnen ist. Und ich möchte euch gerne das zweite Kapitel vorlesen. Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schittim. Er wies sie an, erkundet das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieben sie über Nacht. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden aber auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führte. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet hat. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben, im Himmel und unten auf der Erde. Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, erklärten die Männer. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch die Fenster hinab. Ihr Haus war nämlich in die Stadtmauer gebaut. Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgen, in die Stadt zurückgekehrt sind und zieht dann weiter. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen, wenn wir vor die Stadt kommen. Hole außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Wer das Haus verlässt, auf die Straße geht und dort getötet wird, ist selbst dafür verantwortlich. Doch gilt unsere Verpflichtung nicht. Sollte jemand, der sich in diesem Haus aufhält, umgebracht werden, tragen wir die volle Verantwortung. Verrätst du uns jedoch, so sind wir nicht mehr an diesen Schwur gebunden. Einverstanden, antwortete Rahab und schickte sie auf den Weg. Das rote Seil band sie ans Fenster. Die Spione wanderten ins Bergland hinein und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger nach erfolgloser Suche in die Stadt zurückgekehrt waren. Daraufhin kamen die beiden Kundschafter wieder aus den Bergen herab und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josua, dem Sohn von Nun, und berichteten, was sie erlebt hatten. Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie, und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Nichts an der Person von der Rahab hätte ich darauf hinweisen können, dass sie ein Vorbild im Glauben könnte werden. Sie war eine Frau, sie war eine Prostituierte und sie war Kanaaniterin, also Angehörige von einem Volk, das für ihre Gottlosigkeit bekannt war. Doch genau die Rahab ist zum Vorbild von lebendigem Glauben geworden und sie wird dreimal im Neuen Testament erwähnt. Und wir möchten uns jetzt gerne die drei Stellen zusammen anschauen. Der erste ist der Matthäus 1,5. Da sehen wir den Stammbaum von Jesus Christus. Die Rahab heiratet nach ihrer Rettung der Israelit Salmon und später hat sie mit dem Salmon zusammen der Boas gehabt. Wir lesen im Buch Ruth über Boas. Er war ein wohlhabender und angesehener Mann, der gerecht und gottesfürchtig war. Der Boas hat Ruth geheiratet, auch eine Ausländerin, wie seine Mutter Rahab. Und Rahab ist so die Urgroßmutter vom König David geworden und ist in die messianische Abstammungslinie eingegangen. Im Stammbaum von Jesus werden nebst Rahab noch drei andere Frauen erwähnt. Tamar, die ihren eigenen Schwiegervater überlistet hat und so zu einem Kind gekommen ist. Ruth, eben eine Moabiterin, eine Ausländerin und eine Heidin. Und dann Bathseba, die mit dem David Ehebruch begangen hat. Und ich finde, der Stammbaum ist einfach gewaltig. Er macht uns ganz praktisch klar, dass nicht die Vergangenheit, nicht die Herkunft oder die soziale Schicht von einer Person entscheidend sind. Gott schämt sich offenbar nicht, dass die vier Frauen im Stammbaum von seinem Sohn Jesus Christus sind. Und das zeigt uns doch einmal mehr die Grösse und auch die Gnade von Gott. Wir haben im Infobrief das Zitat abgedruckt: Es gibt keine Heiligen ohne Vergangenheit und es gibt keine Sünder ohne Zukunft. Und Jesus Christus macht das möglich. Und ein Beweis ist sein eigener Stammbaum. Die zweite Stelle im Neuen Testament, die Rahab erwähnt ist, ist Hebräer 11, der Vers 31. Da lesen wir: Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Rahab wird als Glaubensheldin beschrieben und ist damit die einzige heidnische, also nicht jüdische Person, die in dieser Liste aufgelistet wird. Wir haben vorher gelesen, dass Rahab am Abend zu den Männern gesagt hat: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und dann im Vers 11 legt Rahab ihres eigenen Glaubensbekenntnis ab. Sie sagt: Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab hatte den Glauben gehabt, dass der Gott von Israel der wahre Gott war. Und darum hat sie sich auf die Seite von dem lebendigen Gott und von seinem Volk gestellt und hat die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Völker, die in Kanaan gelebt haben, sich offenbar sehr gut ausgekannt haben mit der Geschichte der Israeliten. Sie haben Bescheid gewusst über die Wunder, die Gott für sein Volk da hat. Die Menschen in Kanaan hatten grosse Angst, als sie gehört haben, dass das Volk Israel vor der Stadt ihres Lager aufgeschlagen hat. Und obwohl alle Kanaaniter die Informationen hatten und sie für wahr gehalten haben, sonst hatten sie ja gar keine Angst gehabt, war Rahab die Einzige, die dem Gott nicht widerstanden ist, sondern sich ihm anvertraut hat. Ausgerechnet das Herz von dieser Frau mit einem zweifelhaften Ruf hat ein offenes Herz gehabt und hat mit Glauben reagiert. Rahab, also ein Glaubensvorbild, und gleichzeitig war Rahab auch eine Lügnerin. Und ich bin irgendwie in der Vorbereitung für die Predigt wie drüber gestolpert. Wie kann ich die Lüge von Rahab einordnen? Die Bibel nimmt im Zusammenhang von dieser Geschichte keine Stellung. Sie verurteilt Rahab nicht für ihre Lüge, aber sie lobt sie für ihren Glauben. Und wir könnten fast ein bisschen den Eindruck bekommen, ja, heiliget einfach den Zweck alle Mittel. Fest steht, dass Lügen eine Sünde ist. Das lesen wir im 2. Mose 20 in den 10 Geboten. Die Bibel widerspricht sich nie, Also kann Gott auch diese Lüge nicht gut geheissen haben. Ich habe viel zu wenig Erkenntnis in dieser ethischen Frage, ob Gott auch in gewissen Umständen eine Lüge kann gut heissen kann, wenn ein Land, ein Leben kann gerettet werden kann. Ich habe ein wenig nachgeschaut, was die Bibelkommentatoren dazu sagen. Und einer hat zum Beispiel geschrieben, Rahab war noch gar nicht Angehörige vom Volk Israel zu dem Zeitpunkt, wo sie gelogen hat. Und darum haben die 10 Gebote noch nicht für sie gegolten. Ein anderer Bibelkommentator hat gesagt, es ist eben genau das Dilemma. Es ist einfach die Spannung zwischen Leben retten und eine Sünde dafür begann. Ich bin in diesem Zusammenhang auf eine Begebenheit gestossen, die ich euch gerne weitergeben möchte, weil es für mich wie einen Ausweg gegeben hat aus diesem Dilemma irgendwo, ja, wie sieht das Gott? Bei mir eben auch, wie soll ich sagen, unlautere Methoden anwenden, um zum offenbar richtigen Ziel zu kommen. Und die Begebenheit die spielt in der holländischen Familie Ten Boom ab, wo ab 1940 während der deutschen Besatzung Juden und Widerstandskämpfer in ihrem Haus versteckt haben. Bei einer überraschenden Razzia haben zwei Gesuchte nur noch Zeit gehabt, in ein Versteck unter dem Esstisch zu kriechen, wo sie einfach eine Falltür unter dem Tisch eingelassen haben und dort den Küchentisch draufgenagelt haben und einen Teppich darüber gezogen haben. Als die Soldaten dann reingekommen sind und gefragt haben, wo sind die Leute, haben zwei aus der Familie Ten Boom, die gesagt haben, wir werden nie lügen. Wir glauben, dass das nicht von Gott ist oder Gott in keinem Fall gefallen kann. Und zwar war das die Schwester von der Corrie Ten Boom, die viele von uns kennen, Betsy und die Nichte von der Corrie Ten Boom. Und die zwei waren dann rum und sie haben simpel Antwort gegeben auf die Frage, sie sind unter dem Tisch. Die Reaktion der Soldaten war überraschend. Die beiden haben sich offenbar, oder die mehreren Soldaten, haben sich offenbar total auf den Arm genommen gefühlt, verschaukelt gefühlt und haben entrüstet das Haus der Familie Ten Boom verlassen. Und die zwei Versteckten sind gerettet worden. Ohne jetzt eine abschließende Antwort zu geben auf die Frage, wo eben eine Lüge gerechtfertigt sein, möchte ich einfach abschließend auch für mich, eben wie ich die Lüge von Rahab einordnen kann, festhalten, dass auch in dieser Geschichte die Gnade und die Grösse von Gott zum Ausdruck kommt. Gott schaut nicht über unsere Sünden hinweg, aber er vergibt Sünde und Schuld und er kennt unser Herz und er kennt unsere innersten Motive. Und Gott hat den Glauben gesehen von der Rahab und hat sie in diesem Zusammenhang als ein Vorbild vom Glauben gelobt. Die dritte und letzte Stelle, die Rahab erwähnt wird, ist Jakobus 2 im Vers 25. Da heisst es, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Das zweite Kapitel von Jakobus ist höchst interessant. Der Jakobus erwähnt da im ersten Teil von dem zweiten Kapitel der Abraham als ein Freund von Gott, als ein grosses Vorbild vom Glauben und im gleichen Atemzug nennt er Rahab, auch mit dem Verweis, dass sie einen lebendigen Glauben hatte. Der Jakobus unterstreicht in seinem Brief, dass der Glaube mehr ist als eine Zustimmung oder eine Gewissheit. Auch Dämonen glauben in diesem Sinn an Gott. Sie wissen, dass es ihn gibt und sie zittern vor ihm. Der Jakobus unterstreicht, Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten, sondern es ist eine vertrauensvolle Reaktion auf das, was wir erfahren haben. Glauben wird in deinem Leben sichtbar oder eben auch nicht. Und darum sagt der Jakobus, es muss sichtbar werden. Und sonst ist die Glaube tot. Lebendiger Glaube zeigt sich, in unserem Leben, in unserem Werk. Der Luther, so liest man in der Kirchengeschichte, er hat den Jakobusbrief aus der Bibel verbannen, weil er selber ist unter dieser Werkgerechtigkeit fast zerbrochen. Und er ist beim Lesen vom Römerbrief durchgebrochen und hat die Gnade Gottes erkannt. Und als er den Jakobusbrief studiert hat und übersetzt hat, hat er gesagt, es ist so einfach, den Mist zu deuten und wieder in die Werkgerechtigkeit hineinzukommen. Aber wenn wir den Jakobus in seinem ganzen Kontext lesen, dann erkennen wir, dass er den Glauben von der Rahab führen hat und nicht das Werk. Ihr Werk hat zum Ausdruck gebracht, dass sie Glauben hatte. Und der Glaube bringt zum Ausdruck, oder nein, Entschuldigung, die Werke bringen zum Ausdruck, was wir in unserem Herz haben und wie der Glaube wirklich aussieht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang eine Illustration euch weitergeben, die vielleicht helfen kann, was ja auch das Spannungsfeld ausmacht zwischen Werk und Glaube. Oder vielleicht anders gesagt, zwischen unserer Handlung und Glauben. Stellt euch vor, ein Kind steht auf einer Mauer, sein Vater steht unten. Der Vater fragt sein Kind, glaubst du, dass ich dich auffangen kann? Und das Kind sagt klar, niemand ist so stark wie du und du wirst mich nie fallen. Und dann breitet der Vater seine Arme aus und sagt, also, dann spring. Stellt euch vor, das Kind springt nicht. Was müssen wir da für eine Schlussfolgerung machen? Ja, das Kind glaubt dem Wort vom Vater nicht. Es zweifelt an der Stärke, an der Verlässlichkeit von seinem Vater. Weil sonst würde es ja springen. Auf der anderen Seite, wenn das Kind springt, also die Handlung von diesem Sprung macht, oder anders gesagt, das Werk tut von diesem Sprung, kommt zum Ausdruck, dass das Kind seinem Vater glaubt. Echter Glauben beinhaltet immer auch ein Risiko. Und da möchte ich uns allen die Frage stellen, wo wird dein Glaube, wo wird mein Glaube konkret sichtbar? Ist unser Glaube einfach so ein Fürwahrhalten, dass es Gott gibt, dass sein Wort wahr ist und dass er es durch seinen Geist in uns lebt? Oder wirkt sich unser Glaube ganz konkret aus in unserem Leben, in unserem Alltag, unsere Prioritäten, unsere Worte, unsere Taten. Wagen wir den Sprung? Und vielleicht hast du auch schon den Gedanken gehabt, wie es auch mir schon gegangen ist. Wieso erlebe ich eigentlich so wenig mit Gott? Ich glaube an seine Stärke, an sein Eingreifen, dass er heute noch Menschen verändern kann, dass er heute noch in meinem Leben wirklich Transformation bewirkt. Und dann erkennen wir vielleicht, dass der Grund, wieso wir nicht mehr erleben, der ist, dass wir in bestimmten Bereichen einfach auf dieser Mauer bleiben stehen und diesen Sprung nicht wagen. Und da möchte ich uns alle ermutigen, immer wieder, dass wir so weit dran haben dürfen, diesen Sprung wagen, das Risiko eingehen und dass eben Glauben, der lebendig ist, immer wieder darf zum Ausdruck kommen in unserem Leben. Ich möchte zu einem letzten Gedanken kommen und zu dem Gedanken lebendiger Glauben bewirkt Rettung. Wir haben es gesehen, Rahab hat nicht nur an sich selber gedacht, an ihr Leben, sondern sie hat an ihre Familie gedacht. Und sie hat gesagt, ich möchte, dass der Schutz oder die Rettung auch für meine Familie gilt. Ein geretteter Mensch will auch, dass andere Menschen gerettet werden und sie an den Ort der Sicherheit, der Rettung führen. Wir möchten uns daran erinnern, der Rahab, ihre Wohnung, hat ja gerade an die Stadtmauer angeschlossen. Darum hat sie ja die Boten von ihrem Fenster auch über die Stadtmauer runterlassen können. Und in diesem Haus haben sie auf ihre Rettung müssen warten. Ein Haus an der Stadtmauer war im Kriegsfall auch der unsicherste Ort überhaupt. Mehr Sicherheit konnte man im Inneren der Stadt erwarten. Und Rahab hätte wie wir es lesen im Kapitel 6, wo die Mauern wirklich durch die Macht Gottes in sich zusammengebrochen sind, wäre es ein natürlicher Reflex gewesen, um ins Freie rauszurennen. Aber Rahab und ihre ganze Familie halten sich an das Wort der Kundschafter und haben ihre Wohnung in diesem Ort der Rettung ausgehalten. Das Wort der Kundschafter hat sich als Wort von Gott erwiesen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass das Haus von Rahab nicht eingestürzt ist. Und da möchte ich abschließen mit dem Gedanken auch. Wenn wir im Willen von Gott sind, dort, wo Gott uns geheißen sind, dann sind wir am sichersten Ort der Welt. Auch wenn es menschlich gesehen ein sehr unsicherer Ort ist. Wir sind nie sicherer als im Willen von Gott. Und denken wir auch an das rote Seil. Wieso nennt uns die Bibel gerade die Farbe von Rot? Es wird eigentlich nicht sehr oft eine Farbe genannt, vielleicht noch beim Tempel oder auch bei den Kleidern der Priester. Aber da wird so herausgehoben, dass das Seil rot war. Und wir können in dieser roten Farbe, in diesem Seil, ein Bild sehen von dem Blut von Jesus Christus, das für uns alle vergossen ist. Und dort ist Rettung. Und die ganze Familie von Rahab hat dort eine Rettung gefunden, weil Rahab ihren Glauben nicht nur für sich wirksam war, sondern die Kreise gezogen hat und schlussendlich ihre ganze Familie gerettet hat dürfen werden. Und so möchte ich abschließen mit dem Vers aus dem Josua 6,25. So ließ Josua die Prostituierte Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Rahab soll uns ein Vorbild sein, von lebendigem Glauben, wo etwas riskiert, wo aber nicht durch eigene Gerechtigkeit rettet, sondern mit dem Glauben an einen lebendigen Gott die Rettung erwirkt. Nicht nur für sich selber, sondern auch Kreis zieht und dazu führt, dass andere Menschen gerettet werden. Amen.